Johannes Evangelium, Kapitel 14, Verse 27 bis 31. Hört das Wort Gottes. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit und wir bitten mit deinem Sohn zusammen, heilige uns in deiner Wahrheit. Herr, alles, was wir brauchen, ist deine Wahrheit, um zu erkennen, was du von uns forderst. Und wir brauchen deinen Geist, den Geist der Wahrheit, um im Glauben dies anzunehmen. Und so bitten wir, Herr, dass du uns offene Ohren schenkst, um zu hören, einen offenen Verstand, um zu verstehen und dass du uns offene Herzen schenkst, damit wir glauben. Herr, wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen. Einige von euch waren ja letzte Woche nicht da, aus verschiedenen Gründen. Wir haben letzte Woche vor allem Vers 27 betrachtet, wo Jesus Frieden verspricht. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich habe versucht zu zeigen, dass dies nicht ein Frieden ist, der kurz Ablenkung schenkt wie Frieden in der Welt, der uns versucht zu beruhigen, obwohl er uns nicht beruhigen kann, sondern der Frieden, den Christus gibt, ist ein Frieden, der tiefer geht. Ein Frieden, der nicht aus dieser Welt kommt, sondern der aus dem Himmel kommt, wenn wir so wollen. Ein Frieden, der bewirkt wird durch das Wirken des Heiligen Geistes, der die Wahrheit in unserem Leben anwendet, der uns an die Wahrheiten des Wortes erinnert und sie uns lehrt. Und Jesus verspricht diesen Frieden vor allem, weil er weiß, dass er gehen wird. Er wird gehen von dieser Erde. Wir können diese Verse oft lesen und denken, Jesus spricht über seinen Tod, über seine Kreuzigung und dann wieder seine Auferstehung. Jesus sagt ja, ich habe zu euch gesagt, ich gehe hin und ich komme zu euch. Doch Jesus spricht eigentlich davon, dass er nach der Auferstehung in den Himmel fahren wird und dann in Form des Heiligen Geistes, nicht in Form, sondern indem er den Heiligen Geist sendet, wieder zu den Jüngern kommt. Und Jesus versucht seinen Jüngern Mut zu machen. Er will ihnen sagen, ja, ich gehe, aber dass ich gehe, ist etwas Gutes für euch und nicht etwas Schlechtes. Dass ich gehe, ist ein Grund der Freude, nicht ein Grund der Trauer. Und so sagt Jesus ihnen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Weder die politischen Sorgen noch ihre persönlichen Sorgen sind es wert, dass sie den Alltag, dass sie ihr Leben bestimmen, sondern der Frieden Gottes in der Wahrheit Gottes soll sie bestimmen. Wenn wir heute Morgen in die Verse blicken, in der Vers 28, dann sehen wir, dass Jesus auf einmal das Tempo anhebt. Er sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Jesus macht auf einmal klar, dass die Zeit knapp wird und dass er jetzt nur noch wenige Sachen zu den Jüngern sagen kann und dass diese Sachen wichtig sein werden. Vers 31, das Ende vom Kapitel, sagt er, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Jesus macht wirklich diesen Punkt, dass wir jetzt uns beeilen müssen. Jetzt wird es knapp. Jesus macht dies, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, was er zu tun hat. Und deshalb beginnt er den Jüngern klarzumachen, dass die Zeit knapp wird. Dass die Zeit drängt, dass jetzt der Moment ist, an dem er anfangen muss, sich kurz zu fassen. Jesus hatte 3 Jahre mit seinen Jüngern und er hat seine Jünger ausführlich gelehrt. Und ich denke, die Predigten, die Gespräche, die Zeit, die Jesus mit den Jüngern verbracht hat, die wir lesen, sind nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von der Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Am Ende vom Johannes-Evangelium lesen wir, dass Johannes nur wenige Zeichen, also Wunder ins Evangelium geschrieben hat, um ein Ziel zu verfolgen. Und so, er hat gesagt, wenn wir alle Wunder, die Jesus getan hätte, aufschreiben würden, könnten wir Bände füllen. Und so denke ich, ist es auch mit all den anderen Geschichten, die wir von Jesus lesen. Es ist nur wenig, was wir lesen. Jesus hatte 3 Jahre Zeit mit seinen Jüngern und jetzt, sagt er, jetzt wird's knapp. Und doch ist sein Ziel, dass die Jünger sich freuen. Er will sie wieder ermutigen. Er will nicht, dass sie deswegen deprimiert werden. Wenn er sagt, der Fürst der Welt kommt, ist sein Ziel nicht, dass die Jünger voller Angst und Sorge enden, sondern dass sie Ruhe und Frieden haben. Und ich denke, Jesus konnte diese Ruhe und Frieden seinen Jüngern vermitteln. Denkt daran, als Jesus in den Garten Gethsemane geht und Petrus und Johannes und Jakobus mitnimmt und zu ihnen sagt, wacht und betet. Und die Jünger waren so erschöpft und hatten auch so einen Frieden, dass sie eingeschlafen sind. Ich denke, wir alle kennen es, dass wir zwar erschöpft sind, aber innerlich so unruhig sind, dass wir nicht einschlafen können. Aber dieses Problem hatten die Jünger zu dem Zeitpunkt nicht. Sie konnten einschlafen. Jesus war da. Jesus war zu dem Zeitpunkt nur einen Steinwurf entfernt. Wäre etwas passiert, haben sie gewusst, Jesus konnte eingreifen. Doch die Zeit wird vorbei sein. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, dass er zurück in die Herrlichkeit geht, in die er gehört. Zur Rechten des Vaters. Und er möchte seine Jünger ermutigen. Dass Jesus zurückgeht in die Herrlichkeit, aus der er gekommen ist, ist ein Grund der Freude. Der Titel heute Morgen heißt, Christus ist verherrlicht. Denn wir betrachten nicht mehr das, was in Zukunft geschieht, wenn wir diesen Abschnitt betrachten, sondern wir betrachten das, was geschehen ist. Christus ist verherrlicht. Und wir werden 3 Punkte betrachten. Wir werden als erstes sehen, Christus ist beim Vater. Wir werden als zweites sehen, Christus ist unsere Freude. Wir werden als drittes sehen, Christus war gehorsam. Christus ist beim Vater. Jesus sagt seinen Jüngern in Vers 28, dass sie sich freuen würden, wenn sie ihn lieben würden. Und sie würden sich freuen, weil er zurück zum Vater geht. Und wir betrachten die Liebe und die Freude gleich. Wir wollen uns darauf konzentrieren, dass Jesus ihnen sagt, dass er zurück zum Vater gehen wird. Das ist die Aussage, die Jesus macht. Er sagt, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Jesus verspricht seinen Jüngern und er sagt ihnen, ich gehe zum Vater. Und wir wissen, dass Jesus dort angekommen ist. Wir wissen es relativ früh in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist kommt, ist der erste Beleg dafür, dass Jesus beim Vater ist. Denn was haben wir zuvor in Kapitel 14 gelesen, ab Vers 16? Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt. Der Geist der Wahrheit. Christus hat von Anfang an deutlich gemacht, ich gehe zum Vater und dort werde ich den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist sendet. Also als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, haben wir den ersten Beleg, dass Christus beim Vater angekommen ist. Aber wir können weiterschauen, Apostelgeschichte 7. Stephanus wird gesteinigt und was sagt Stephanus? Er sagt, dass er den Himmel offen sieht und Christus stehen zur Rechten Gottes. Zur Rechten der Herrlichkeit Gottes. Der Hebräerbrief sagt uns, dass gleich in den ersten Versen, dass Christus, als er das Werk vollbracht hat, sich gesetzt hat zur Rechten Gottes des Vaters. Das Neue Testament ist voll davon, dass es uns sagt, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt. Und das ist wichtig. Wir glauben nicht an einen Christus, der auf Erden wandelt. Wir glauben nicht an einen Christus, der immer noch am Kreuz hängt. Wir glauben nicht an einen Christus, der immer noch im Grab liegt, sondern wir glauben an einen Christus, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Und das war der Trost, den Jesus seinen Jüngern die ganze Zeit mitgeben will. Er wollte sagen, ich gehe zum Vater und das ist das, was euch trösten sollte. Jesus hat mehrmals bis jetzt vorausgesagt, dass er zum Vater geht. Und das ist eingetroffen. Und das sollte uns trösten. Das sollte für uns Trost sein. Es sollte uns Ruhe geben und Frieden geben, dass Christus beim Vater ist. Und nicht die Tatsache, dass das, was Jesus vorausgesagt hat, eingetroffen ist, sondern der Inhalt dieser Wahrheit sollte uns Trost geben, dass Christus zu Rechten des Vaters sitzt. Erinnert euch daran, als Stephanus diese Vision hat, als er gesteinigt wird, als er kurz vorm Tod war, als er wusste, gleich fangen die Steine an, mich zu treffen und gleich werde ich furchtbare Schmerzen und Qualen haben und ich werde in der nächsten vielleicht halben Stunde, Stunde sterben. Was hat ihn da getröstet? Was war der Trost, den er in dieser Situation hatte? Der Trost war, dass Christus zu Rechten Gottes ist. Und wir denken immer, wir neigen dazu, die Geschichte zu lesen und zu denken, der Trost war die Vision selbst. Aber ich glaube nicht, dass Stephanus dadurch getröstet war, dass er ein wunderbares Bild gesehen hat. Sondern Stephanus wurde dadurch getröstet durch die Wahrheit, die dieses Bild ihm gezeigt hat. Dass Christus zu Rechten Gottes sitzt. Und dass, obwohl er zu Rechten Gottes sitzt, sich um ihn sorgt und kümmert. Der Trost, den Stephanus hatte, war, dass Christus sich ihm offenbart hat. Und zwar nicht mehr als Mensch, der auf Erden wandelt, sondern als der ewige, heilige Sohn Gottes, der zu Rechten Gottes der Herrlichkeit ist. Er hat sich offenbart als der verherrlichte Sohn Gottes. Und das ist unser Trost, dass Christus zu Rechten Gottes sitzt und für seine Braut, seine Kirche eintritt. Das ist der Trost, den wir haben, dass Christus beim Vater ist. Erinnert euch, in Kapitel 14, Vers 1 fordert Jesus auf, dass seine Jünger sich nicht erschrecken sollen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Und dann fängt er an zu sagen, warum es er Trost ist, weil er zum Vater geht, weil er dort Wohnungen für sie bereiten wird, weil er sie von dort zu sich holen wird, weil er von dort für sie sorgen wird, indem er ihnen den Heiligen Geist schenkt. Christus hat von Anfang an die Lehre, die Tatsache, dass er zum Vater geht, dazu genutzt, um sein Volk zu trösten, um seiner Kirche Trost zu geben, um seiner Kirche durch schwierige Zeiten zu helfen. Und achte darauf, warum es Trost ist. Warum ist es für uns Grund zur Freude? Jesus sagt, denn mein Vater ist größer als ich. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, aber er sagt, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und das soll der Grund unserer Freude sein. Das soll das sein, was uns tröstet. Und hier müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht denken, dass Gott, der Vater, in irgendeiner Weise herrlicher ist als Christus oder ein besserer Gott ist oder ein besseres Wesen hat. Und dann würden wir Gott aufteilen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ein Gott und haben die gleiche Macht und Herrlichkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind so sehr eins, dass wenn wir im Alten Testament von Gott lesen, wir oft nicht wissen, welche Person der Gottheit handelt. Ich erinnere mich, ich hatte neulich ein Gespräch mit Alten über den Engel des Herrn und wir sind auf den brennenden Busch gekommen und die Frage, die man sich stellen kann, ist, als Gott durch den brennenden Busch zu Mose redet, welche Person der Gottheit redet zu Mose und wir wissen es nicht. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott der Vater spricht, wir wissen, dass Christus spricht und wir wissen sogar, dass der Heilige Geist spricht. Aber wir wissen nicht, wie Gott durch den Busch gesprochen hat und wir sollen es auch nicht wissen. Weil unsere Aufgabe es nicht ist, Gott zu zerteilen, sondern unsere Aufgabe ist es, Gott als eins zu sehen. Gott offenbart sich im Wort Gottes manchmal so, dass wir ihn nicht in den drei Personen aufteilen können, sondern dass er eins ist. Dennoch, sagt Christus, ist der Vater größer als er. Und Jesus hat kein Problem damit. Und das muss sich auch nicht widersprechen. Wir dürfen nicht denken, dass Jesus hier uns einen Widerspruch gibt. Oder dass Jesus nicht weiß, wovon er spricht. Wir wissen, dass die Dreieinigkeit immer in Harmonie arbeitet. Wir wissen, dass wir alles vom Vater erhalten, durch Christus in der Kraft des Geistes. Und wir wissen, dass wir zu Gott, dem Vater, in Christus in der Kraft des Geistes kommen, wenn wir beten zum Beispiel. Und dennoch ist einer dieser drei Persönlichkeiten nicht besser als die andere. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Christen nicht in die Falle treten, dass wir eine Person der Gottheit höher achten als eine andere. Wie oft war ich in Gottesdiensten, wo nur Jesus Christus erwähnt wird. Alles war Jesus Christus, als gäbe es Gott den Vater nicht mehr. Und als ob der Heilige Geist nicht relevant wäre, solange Jesus Christus oft genug erwähnt wird. Ich war einmal mit Peter zusammen im Gottesdienst und Peter hat danach zu mir gesagt, es war fast, als ob sie vorher abgemacht haben, derjenige, der jemand anders als Christus erwähnt, muss 5 Euro zahlen. Und wir neigen oft dazu. Und wir haben Bibelstellen, wo eine Person mehr betont wird als die andere. Aber es bedeutet nicht, dass diese Person wichtiger ist als die andere. Gott ist eins. Aber wieso kann Jesus dann sagen, der Vater ist größer als er? Was meint Jesus damit? Wie soll das funktionieren, dass obwohl sie eins sind, Jesus sagt, der Vater ist größer? Und ich denke, die Antwort müssen wir im Kontext sehen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier von einem Absolut spricht, im Sinne von Gott, der Vater, ist immer größer als der Sohn oder der Geist. Sondern ich glaube, hier bezieht sich Jesus darauf, dass solange er auf Erden ist, er seine Herrlichkeit verlassen hat, die der Vater aber immer noch hat. Gott, der Vater, ist in seiner Herrlichkeit geblieben und wird bis in alle Ewigkeit in seiner Herrlichkeit bleiben. Aber Christus hat diese Herrlichkeit verlassen. Und das ist der Grund, warum sich die Jünger freuen sollen, weil Christus jetzt zurückkehrt zum Vater, der größer ist, der in der Herrlichkeit Gottes ist, in die Christus zurückkehren wird. Jesus ist auf Erden. Und obwohl er immer noch der Sohn Gottes ist und niemals seine Gottheit abgelegt hat, hat er doch Knechtsgestalt angenommen. Und Paulus sagt uns in Philipper 2, dass er die Herrlichkeit, die er hatte, nicht festgehalten hat, sondern im Himmel gelassen hat, um auf Erden zu kommen, um sich zu demütigen. Aber diese Herrlichkeit wird Christus wieder an sich nehmen. Und darüber sollten die Jünger sich eigentlich freuen. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie Undercover Boss kennt, die lief vor ein paar Jahren mal. Und die Idee war, dass ein großer Chef einer Firma, der CEO von Siemens oder sonst was, sich als ganz normaler Arbeiter ausgibt und sich bewirbt und durch den ganzen Bewerbungsprozess geht und eingestellt wird. Und als ganz normaler Arbeiter, ich glaube für einen Monat war das, arbeitet. Und keiner, der dort ist, kennt ihn als Chef. Bei kleineren Firmen haben die manchmal ihm eine Verkleidung gegeben und er hatte eine versteckte Kamera und er hat erlebt, wie es ist, als Arbeiter in dieser Firma zu leben. Und wie man über den Chef redet und wie man untereinander miteinander umgeht, wie die Vorgesetzten mit einem umgehen. Und er hat so getan, als wäre er der normale Mann oder manchmal auch die normale Frau von der Straße. Und er hat es durchgezogen, bis er sich am Ende offenbart hat, bis er in seine Abteilung gekommen ist als der große Chef. Und jeder gesehen hat, ah, er ist der Boss, er ist unser CEO, er lenkt alles. Aber niemand wusste es, als er ganz normal war, weil er nicht die Ehre hatte, die er normalerweise in der Firma hatte, weil er seine Position für diesen Monat aufgegeben hatte. Er ist nicht in seinen Anzügen gekommen, er hat nicht auf seinem Chefsessel gesessen, er ist nicht mit dem Chauffeur vorgefahren worden. Er hat all das, was ihn als Chef eigentlich ausgemacht hatte, abgelegt, wenn man so will, um normaler Arbeiter zu sein. Und als er dann wieder als Chef war und wieder alle Entscheidungsmacht hatte, konnte er dann Leute einstellen oder feuern, je nachdem, wie er die Leute erlebt hat. Und wenn wir Jesus betrachten, ist er natürlich nicht einfach nur CEO irgendeiner Firma oder Chef irgendeines Unternehmens, aber ich denke, ihr versteht das Prinzip, was ich versuche zu erklären. Christus hat, als er auf Erden gekommen ist, all seine Herrlichkeit abgelegt. Und Jesaja 53 sagt uns sogar, dass er nicht mal schön war. Dass seine Gestalt so war, als ob man sie nicht anschauen wollte. Aber jetzt, wo er zu den Jüngern spricht, macht er deutlich, ich gehe zurück zu meinem Vater, der größer ist, der in der Herrlichkeit lebt, der die Herrlichkeit sieht. Jesus hatte seine Herrlichkeit verlassen, doch kehrt jetzt zurück, dorthin zurück, wo er hingehört, in die Herrlichkeit, die eigentlich seine eigene ist. Erinnert euch daran, Johannes sagt uns, dass als Jesaja die Vision hatte in Jesaja 6, hat er die Herrlichkeit Christi gesehen. Und diese Herrlichkeit allein hat ihn dazu verleitet, auf den Boden zu fallen und sich zu wünschen, dass er stirbt. Jesus geht dorthin, wo er hingehört. Dort, wo er all das tun kann, was er tun will. All das tun kann, was er seiner Gemeinde, was er seinem Volk versprochen hat. Er kann all dies der Gemeinde geben, was er ihnen verheißen hat. Erinnert euch daran, Matthäus 28, als Jesus die Gemeinde auffordert, Jünger zu machen. Wie leitet er es ein? Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In diese Herrlichkeit, in diese Macht kehrt Christus zurück. Und Jesus sagt, die Jünger sollen sich darüber freuen. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Wir lesen in den Evangelien oft, dass Jesus seine Jünger dafür kritisiert, dass sie ihn nicht verstanden haben. Wie oft lesen wir, oh ihr Unverständigen, oder habt ihr immer noch nicht verstanden? Aber hier kritisiert Jesus die Liebe seiner Jünger. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr mich freuen. So würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich Christus ist unsere Freude. Christus ist unsere Freude. Jesus kritisiert die mangelnde Liebe seiner Jünger. Er sagt, wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen. Anstatt traurig zu sein, sollten die Jünger sich freuen, dass Christus zum Vater geht. Anstatt zu verzweifeln, sollten sie mit Freude erfüllt werden, dass Christus zurück zu seinem Vater geht. Und die Jünger hatten genug Grund zu verzweifeln und traurig zu sein. Ich meine, sie haben alles aufgegeben. Ihr Herr und Meister geht zurück zu Gott, dem Vater, in seine Herrlichkeit. Und die Jünger, was ist mit den Jüngern? Die bleiben allein auf Erden zurück. Und sie sehen eine Zukunft, die nicht gerade rosig ist. Doch was Jesus deutlich macht, ist, dass es hier nicht um die Jünger geht, sondern um die Liebe der Jünger zu Christus. Christus kannte die Probleme und kennt die Probleme seiner Kirche. Jesus kennt die Sorgen seiner Jünger. Und die sind Christus auch nicht egal. Nicht umsonst sagt der Katechismus zusammengefasst, dass Christus als König gegen unsere und seine Feinde kämpft. Jeder, der die Kirche Jesu Christi angreift, der die Jünger Jesu Christi angreift, greift Christus an. Als Paulus die Gemeinde verfolgt, ist Christus ihm erschienen und hat gesagt, warum verfolgst du mich? Doch hier kritisiert Christus die Liebe seiner Jünger. Und ich denke, die Kritik müssen wir uns vielleicht auch manchmal zu Herzen nehmen. Und lasst mich das Ganze von einem anderen Ansatz beleuchten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, worüber freust du dich am meisten in deinem Leben? Was ist das, was dir am meisten Freude bereitet? Vielleicht sind es für den einen oder anderen gute Noten. Vielleicht sind es nette Worte von jemandem. Vielleicht sind es Geschenke. Vielleicht ist es die Tatsache, dass Christus für deine Schuld gestorben ist. Vielleicht ist es die Tatsache, dass du eines Tages in seiner Herrlichkeit sein wirst. Und dort wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, kein Geschrei. Und das sind alles Dinge, über die wir uns freuen dürfen. Und gute Gründe, sich zu freuen. Ich denke, jeder von uns freut sich über ein Geschenk oder über nette Worte. Doch Jesus ermahnt seine Jünger und sagt, wenn ihr mich liebt, freut ihr euch, dass ich zum Vater gehe. Paulus fordert uns auf, dass wir uns im Herrn freuen sollen. Er fordert uns nicht auf, dass wir uns im Evangelium freuen sollen, wie es oft ausgelegt wird, sondern wir sollen uns im Herrn freuen. Unsere Freude muss Christus selbst sein, und zwar Christus als erhöhter, herrlicher Gott zur Rechten seines Vaters. Es wäre uns leicht, uns zu freuen, wenn wir daran denken, dass Christus uns erlöst hat. Es fällt uns leicht, uns daran zu erfreuen, wenn wir all die guten Gaben sehen, die uns Christus gibt. Es fällt uns leicht, uns zu freuen, wenn wir sehen, dass es uns gut geht. Aber freuen wir uns, dass Christus der Herr und Meister beim Vater ist. Ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch mit einem Pastor, der gesagt hat, wir neigen dazu, dass wir das Zentrum unserer Theologie als Rechtfertigung definieren. Dass Christus uns erlöst hat und unsere Sünden vergeben hat, ist das Zentrum unserer Theologie geworden. Und manche würden sagen, zu Recht, das war die Theologie Martin Luthers. Martin Luther hat das Kreuz ins Zentrum der Theologie gestellt. Aber der Pastor hat gesagt, und ich stimme ihm zu, dass das Zentrum unserer Theologie, wie die Bibel es definiert, Christus sein muss. Christus ist das Zentrum, nicht nur das Erlösungswerk am Kreuz, sondern Christus als der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, muss das Zentrum unserer Theologie sein. Und das muss letzten Endes auch Christus zur Freude, zum Zentrum unserer Freude machen. Und deshalb sollten wir uns freuen, dass Christus beim Vater ist. In allem geht es nicht um uns, sondern um Christus. Wenn wir nächste Woche betrachten, was Jesus sagt über den Weinstock und die Reben, denken wir, es geht um uns. Es geht darum, dass wir an Christus festhalten, dass Christus in uns ist und dass wir viel Frucht bringen. Aber Christus macht eins deutlich, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Die Bibel dreht sich nie um uns in erster Linie. Es geht immer um Gott und seinen Sohn, der verherrlicht ist. Wenn wir Offenbarung anschauen und sehen, um wen es dort geht, dann geht es um das Lamm, das geschlachtet worden ist, das auf dem Thron sitzt. Und die Ältesten, die vor dem Thron sitzen, fallen nieder vor dem Lamm, nicht vor dem, was das Lamm gesagt hat oder was das Lamm getan hat. Ich denke, wir versuchen unsere Freude nicht unbedingt in Christus zu finden, sondern in Dingen, die wir von Christus haben können. Und somit machen wir die Freude abhängig davon, wie es uns geht und wie wir uns empfinden und wie viel wir verstanden haben von dem, was Christus uns gegeben hat. Aber wir sollten uns über Christus freuen. Wir sollten uns freuen, dass Christus mein Vater ist. Wenn wir Christus lieben, für all das, was er für uns getan hat, dann dürfen wir und dann müssen wir uns darüber freuen, dass er jetzt wieder zurück in der Herrlichkeit seines Vaters ist. Christus muss unsere Freude sein. Jesus sagt, wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen. Ihr würdet euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Und wir sollten uns freuen, dass er beim Vater ist. Das sollte für uns Grund der Freude sein. Und wenn wir dann wieder auf Vers 30 schauen, dann sehen wir wieder, wie gedrängt die Zeit ist. Er sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, was passieren wird. Er hat gesagt, dass das der Grund der Freude sein wird. Und jetzt scheint er auf einmal den Ton umzudrehen. Und er sagt, der Fürst der Welt kommt. Scheint deprimierend zu sein, doch Jesus macht uns hier etwas anderes deutlich. Und wir kommen damit zum dritten Punkt, nämlich Christus war gehorsam. Christus war gehorsam. Die Zeit war knapp, weil Jesus wusste, und er sagt es, dass der Fürst dieser Welt kommt. Und der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Jesus wusste, dass was jetzt geschieht, ist teuflisch. Alles, was jetzt kommt, seine Verhaftung, seine Verurteilung, hat nichts mehr mit dem Gesetz Gottes zu tun, hat nichts mehr mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun, sondern es ist vom Teufel. Jesus wusste, dass Judas sich naht, um ihn zu verraten. Und er wusste, dass auch das vom Teufel getrieben ist. Hat Jesus nicht selbst gesagt, dass der Teufel in Judas gefahren ist? Jesus sieht dies alles als Angriff des Teufels. Und doch macht Jesus eine bemerkenswerte Aussage. Er sagt, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. In mir hat er nichts. Was meint Jesus damit? Was meint Jesus damit, dass der Teufel in ihm nichts hat? Das ist ganz einfach. Der Teufel kommt, um Jesus zu fassen, aber kann ihn nicht fassen. Er kann ihn nicht ergreifen. Und wir müssen uns dafür erinnern, was der Teufel macht. Der Teufel macht im Wesentlichen zwei Dinge. Er versucht uns zu verführen und er klagt uns an vor Gott. Er versucht uns dahin zu führen, dass wir sündigen und gegen das Gesetz und das Gebot Gottes verstoßen, um dann vor Gott zu treten und zu sagen, schau deine Knechte an, wie sie sündigen. Erinnert euch an Hiob. Was war der Versuch des Teufels in Hiob? Der Versuch war, ihn so lange zu demütigen, bis er endlich sündigt, damit der Teufel zu Gott sagen kann, ja, aber wenn du ihn nicht segnest, dann fällt er in Sünde. Aber genau das ist in Hiob nicht geschehen. Und genau das wird auch mit Christus nicht geschehen. Und es wirkt fast so, dass der Teufel seine letzten Versuche, seine letzten Geschütze auffährt, um zu sagen, all die Qualen, all das Spott, all das Leid, durch das Jesus durchgeht, das muss ihn doch jetzt endlich verleiten zu sündigen. Allein, dass die Leute ihn am Kreuz sehen und zu ihm rufen, na, wenn du Gott bist, dann steig doch herunter vom Kreuz. Was für eine Versuchung das sein musste für Christus, der alle Macht hatte im Himmel und auf Erden. Der hätte runtersteigen können und damit unser Erlösungswerk nicht vollendet hätte. Und es wirkt fast so, als ob der Teufel gewinnen würde. Christus hängt am Kreuz, Christus stirbt. Die Jünger sind verzweifelt, verlassen Jesus, sammeln sich ängstlich zusammen in einem Raum. Und doch sagt Jesus, der Teufel hat in mir nichts. Der Teufel wird nicht gewinnen. Und man muss sich fast die Frage stellen, warum das alles dann? Warum musste dann all dies geschehen? Warum kommt denn dann der Fürst der Welt? Und Jesus sagt uns, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Jesus weiß, dass der Teufel nichts gegen ihn in der Hand hat und dass der Teufel nichts tun kann. Und dennoch muss dies alles geschehen. Jesus wusste, was alles geschieht. Es geschieht, damit die Welt sieht, dass Jesus den Vater liebt und dass Jesus dem Vater gegenüber gehorsam ist. Erinnert euch noch einmal an die Worte Paulus. Christus hat seine Herrlichkeit abgelehnt und hat Knechtsgestalt angenommen, um gehorsam zu sein. Ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es geht hier um Christi Gehorsam. Wenn wir denken, wenn die Jünger gedacht haben, der Teufel hat gewonnen, 3 Jahre aufgegeben und am Ende ist Christus doch gestorben. In dem Moment gibt Christus eine andere Perspektive und sagt, der Fürst der Welt gewinnt nicht. Ja, Christus stirbt. Und ja, Christus wird ins Grab gelegt. Aber nein, der Teufel gewinnt nicht. Alles, was Christus hier macht, macht er, um gehorsam zu sein. Christus gibt nicht auf. Christus gehorcht seinem Vater. Und wieder sehen wir hierin unseren Trost. Der Gehorsam Christi ist unser Trost. Warum? Weil der Gehorsam Christi unser Gehorsam ist. Das Neue Testament macht deutlich, dass all unser Ungehorsam Christus angerechnet wurde und all sein Gehorsam uns angerechnet wurde. Oder wenn wir es anders ausdrücken wollen, all unsere Sünde wurde auf Christus gelegt und all seine Gerechtigkeit wurde auf uns gelegt. Und das Wunderbare am Evangelium ist nicht nur, dass die Rechtfertigung und die Vergebung der Sünden, es ist nicht nur, dass Christus eine Möglichkeit geschafft hat, um unsere Sünden zu vergeben. Wir dürfen nicht denken, dass Christus nur gehorsam war, damit wir Vergebung der Sünden empfangen. Das Wunderbare am Evangelium ist, dass die Gerechtigkeit Christi unsere Gerechtigkeit geworden ist. Es ist nicht nur, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen haben und von da an sehen müssen, wie wir vor Gott stehen, was letzten Endes die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist, die immer wieder sagt, du musst jeden Sonntag das Sakrament empfangen, damit all deine Sünden reingewaschen werden und dann musst du versuchen, so gut wie möglich durch die Woche zu kommen. Aber das ist nicht das Evangelium, was wir in der Schrift lesen. Das Evangelium, was wir in der Schrift lesen, ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und uns Gerechtigkeit erworben hat, dass wir jeden Tag vor Gott gerecht stehen. Das ist kein Freifahrtschein zur Sünde und wir sollten auch versuchen, sündenfrei zu leben. Wir sollten auch versuchen, in Heiligkeit zu wandeln. Aber von unserem Lebenswandel ist unsere Errettung am Ende nicht mehr abhängig. Und hier sehen wir wieder, wie gefährlich es sein kann, dass wenn wir das Kreuz allein zum Zentrum unserer Theologie machen, dass wenn wir sagen, allein, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und unsere Sünden vergeben hat, das muss das Zentrum unserer Theologie sein. Das Zentrum unserer Theologie muss Christus sein, dass wir vereint sind mit Christus, dass wir eins sind mit dem Sohn Gottes. Das ist unser Trost. Wir sind so sehr mit Christus vereint, dass Paulus in Römer 6 sagen kann, dass als Christus am Kreuz starb, sind wir mit ihm gestorben. Als Christus für die Sünden bestraft worden sind, sind wir bestraft worden. Und als Christus auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden, sodass wir der Sünde nicht mehr leben, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind so sehr mit Christus vereint, dass wir als gerecht angesehen werden, als diejenigen, die das Gericht auf sich genommen haben und gestorben sind und auferstanden sind. Und das sollte uns trösten als Christen, dass Christus gehorsam war. Nicht nur gehorsam, damit unsere Sünden bezahlt worden sind, sondern so gehorsam und so gerecht, dass diese Gerechtigkeit ausreicht für alle, die an Christus glauben. Und das ist die Theologie der Schrift. Römer 5 sagt, wie wir alle in diesem einen Menschen, in Adam, zu Sündern geworden sind, in einem Moment. So sind wir alle, die wir an Christus glauben, gerecht geworden. Gerecht geworden, nicht wir werden gerecht, wir sind gerecht geworden in Christus. Weil er unser Haupt sind und wir sein Leib. Die Puritaner haben gerne das Bild verwendet und gesagt, wir können an zwei Gürteln hängen. Entweder wir hängen an dem Gürtel Adams und sind Sünder, oder wir hängen durch Glauben an dem Gürtel Christi und sind gerecht. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen und wenn wir dann ab Vers Kapitel 18 lesen, wie Christus abgeführt wird und verurteilt wird und ungerecht hingerichtet wird und alles dunkel wird, dann dürfen wir wissen, Christus hat dies alles freiwillig aus Gehorsam auf sich genommen, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Das sollte uns mit tiefer Dankbarkeit und mit Freude füllen. Wir sollten uns darüber freuen. Und genau das macht doch Jesus deutlich. Er sagt, ihr sollt euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Und all das, was dem zuvorkommt, ist für uns auch ein Grund der Freude. So traurig und so brutal und so dunkel es auch immer ist, es ist ein Grund der Freude. Wir sollen uns freuen, weil Christus beim Vater ist. Unsere erste und primäre Priorität ist, dass Christus wieder in der Herrlichkeit ist, in die er gehört. Wir sollen uns auch freuen, dass er dadurch unsere Erlösung vervollständigt hat. Ich habe Hebräer 1 zitiert. Hebräer 1 sagt uns, dass die Erlösung beendet war, als Christus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Zumindest ist das das, was die griechische Grammatik andeutet. Wir denken, weil Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, da können wir aufhören. Aber wir hören da nicht auf. Christus sitzt zur Rechten Gottes, darüber freuen wir uns. Wir freuen uns darüber, weil er uns von dort alles gibt, was er uns versprochen hat. Und wir freuen uns darüber, weil er uns dorthin holen wird, in das Haus des Vaters. Und wir sollten uns auch freuen, weil Christus gehorsam war, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Amen.